Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 153. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist also immer eine Blindverkostung. Weißt du noch, was ich da letzte Woche eingeschenkt habe?
Genau. Und zwar haben wir die erste Piemonte-Folge gehabt.
Korrekt.
Und schön war's. Grundsätzlich einmal eine sehr gute Idee.
Na sicher.
Im Glas haben wir gehabt den Barolo Piu 2020 von Piu Cesare. Und das hat mir schon echt gut gefallen. So hast du rausgekehrt.
War schon leibend, ja.
Du hast mir von der Federica Boffa erzählt und von ihren Vorfahren auch.
Ja.
Und man hört da jetzt schon raus, dass da durchaus einiges passiert ist, auch in den Jahren vor der Federica. Und die Federica hat das Ding ja dann übernommen, ich glaube 24 war es, gell?
Ja, ja.
Im ganz, Jahr 2021, ganz, ja. ganz, ganz jung, aufgrund eines Schicksalsschlages. Aber wir haben auch davon gesprochen, wie es davor so gelaufen ist und welche wichtigen Menschen da waren. Und ich droppe einfach einmal italienischer Pass Nummer 55.
Ja, also, ja komplett rein. Gestört, ja.
Es ist da einiges ganz Spannendes. Ja, und natürlich generell, Piemonte ist einfach eine coole Region. Yes. Ich werde hoffentlich bald mehr davon kriegen.
Auf jeden Fall.
Wundervoll.
Auf jeden Fall.
Ja, jetzt haben wir was ganz anderes
andere
im Glas.
Region.
Andere Jawohl. Region, richtig.
Da sprudelt es mir ein bisschen entgegen, nämlich.
Ja.
Wir haben ein wunderschönes, schönes Gold im Glas, leicht bubbly.
Mhm.
Und die Nase ist schon mal sehr, sehr schön, zirkt dann rein.
Schon mal richtig, ne?
Ja. Schon mal so einen reifen, gelben Apfel, finde
ich. Mhm.
Also ein bisschen was, also das ist insgesamt überraschend auf der reifen, intensiven Seite. Ich habe fast auch sowas ein bisschen in Richtung so fast so getrocknete Marille drinnen auch. Ein bisschen was Nussiges fast dazu.
Getrocknete Marille gefällt mir grundsätzlich gut. Nussig habe ich gar nicht tatsächlich.
Echt
aber
nicht?
Getrocknete Marille gefällt mir grundsätzlich gut. Ansonsten reifer gelber Apfel, hundertprozentig.
Ja.
Und was ich ganz spannend finde, darunter liegt es, ist dieses rauchige Thema, das du da hast.
Ja, aber ich finde, also ich finde, das
was Rauchiges.
Ja, das ist auch da, weil was mir als erstes jetzt, also zuerst riechst du rein und bist einmal bei diesem reifen gelben Apfel, weil es hat schon wirklich eine intensive Reife.
Mhm.
Aber dann bin ich voll bei diesem getrockneten Thema irgendwie.
Mhm.
Und deswegen, da komme ich halt so ein bisschen immer in dieses oxidative, nussige Asabin.
Ich verstehe schon, aber ich finde, der ist nicht ultraoxidativ.
Nein, ist eh nicht, aber ich bin über dieses getrocknete Marille, bin ich da kurz so rübergetappt. Aber es ist vielmehr wirklich dieses getrocknete, aber ich bin wirklich bei der Marine, es ist wirklich
vielleicht
getrocknete Gelbfrucht.
Also ich finde, getrocknete Apfelringe passen da noch ganz
gut. Apfelringe passen auch gut, weil es so ein bisschen Scheuen-Thema dazu
ja,
hast.
Genau.
Ja?
Und dann darunter hast du wirklich so fast nasser Star und Rauch.
Voll.
Und das habe ich beim ersten Mal schon so eine
Star drin.
Und gedacht habe, ist das spannend?
Es ist insgesamt ganz spannend, weil also ich finde, dieser Kern an dieser intensiven Frucht ist so, der ist urstark. Das finde ich voll spannend. Fast sowas mit Rosinen-Thema drinnen. Arg.
So dieses Baking-Spice-Thema haben wir da wieder drinnen.
Das kommt auch dazu.
Ganz
ja,
genau. Voll. Das passt für mich zu diesem gelben Apfel ganz gut dazu.
Ja.
Also ich finde, es ist viel mehr los als jetzt nur diese gelbe Frucht. Das
voll.
Muss vielleicht einmal vorneweg gesagt
voll.
Sein. Das ist eins der Themen. Aber für mich war es von Anfang an immer einerseits dieses Baking-Spice-Thema.
Ja.
Da passt mir auch die Rosine ganz gut ein,
ja,
weil es
ja.
nicht das Rosinen-Thema ist per se, sondern es ist dieses Baking-Spices rundum dumm.
Ja.
So
ja.
dieses Nelkige ganz leicht. Dieses Zimtige, ich finde in dem Fall mal wirklich ein Zimt drinnen, so vom Thema her.
Zimt passt mir gerne eine, aber
genau.
ich wirklich, also richtig getrocknete Frucht drinnen,
ja,
das
genau.
in der Mitte so ein Streu bildet, rundum sind die ganzen Baking Spices, dann ist so ein bisschen Apfelschalen, so ein bisschen ein gelber Apfel, schon reif alles auch wirklich. Jetzt nicht arg in irgendeiner Brioche-Richtung oder so, finde ich.
Genau, ist, eher Brotrinde.
Das ist so ein bisschen da, ja,
mhm.
aber auch nicht das
genau, nicht das Hauptthema.
Komplette Hauptthema.
Ist richtig.
Ja. Na gut, ich muss mal einen Schluck nehmen.
Mhm.
Schön.
Mhm.
Es hat schon so eine leichte Rundung, aber es ist um einiges frischer jetzt da am Gaumen, als die Nase jetzt erwarten lassen würde, finde ich.
Du nimmst das auch gefühlt ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen intensiver war als ich, gefühlt.
Ja,
aber
komisch, ja. Weiß nicht. Aber ja, für mich ist das... Also,
es ist wunderschön fresh.
Es ist urfrisch, ja, ja. Am Gaumen ist das super frisch.
Genau.
Ich bin da viel mehr bei einer fast roten Apfelschalen.
Ja, voll.
Bei diesem Thema.
Das passt extrem
richtig,
gut dazu.
Richtig, richtig schön. Super Säure. Nicht zu hart, finde ich.
Genau.
Weil manches Mal hast du es halt, dass halt bei Schaumwein, gerade wenn das noch sehr jung ist und halt sehr auf der Säure gebaut ist, dass dir das halt einmal erschlägt.
Das tut es nicht.
Das tut es nicht. Mhm. Das hat schon so eine leichte Rundung drinnen, das hat einen ganz, ganz feinen Schmelz, aber minimalst.
Fein. Genau,
genau. Voll. Und diese rote Apfelschalm bleibt bis am Schluss. Also das zirkt immer noch weiter.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Und ich finde, du hast
ultra elegante Perlage.
Genau.
Ganz, ganz fein.
Stimmt.
Überhaupt extrem nicht so, dass die irgendwie schirbt, sondern nein. Wirklich nur ein bisschen kitzelt.
Genau.
Ganz angenehm.
Also das finde ich super schön balanciert, genauso wie die Säure. Es ist genauso da, wie ich es gerne habe.
Voll. Das ist nix, da ist nichts im Vordergrund, was jetzt der Säure betrifft, sondern das ist einfach schön eingebunden.
Und auch da habe ich wieder so ein bisschen dieses Rauchigkeits-Nasser-Stein-Thema drinnen.
Gern, ja. Also
das zieht sich für mich durch, von der Nase bis da hinten.
Ja. So ein bisschen was leicht steinmehliges, kalkiges drinnen, ja.
Genau.
Mhm. Auch von der Struktur her einfach, finde ich, ja. Spürst du das?
So ein bisschen dieses leicht Zitrische hinten raus, sagt er schon, ja. Okay, es kann ein bisschen was zum tun haben mit Kalk eventuell.
Genau, also das Zitrische hinten raus kommt schon, aber es ist auch nicht das, was ultra intensiv ist. Ich bin viel mehr bei dieser Apfelschorle, also es bleibt, finde ich, viel mehr auf diesem leicht rötlichen drauf. Schön. Schöne Würze dazu, aber trotzdem... Die Frische ist eigentlich das, was der Hauptplayer ist.
Ja.
Und diese extrem schöne Struktur rundum und um.
Yes.
Trinkfluss ohne Ende.
Yes.
Und Länge auch ohne Ende, muss man auch dazu sagen. Weil
Schaumwein,
kann das ja manches Mal, dass es halt dann doch wieder schnell weg ist, aber das bleibt.
Ja, ja.
Bleibt.
Das ist richtig.
Nämlich wirklich mit allem, ne?
Ich finde, es bleibt vor allem in seiner Finesse tatsächlich.
Ja. Ja. Aber in diesem Schalenthema, also Apfelschalen, aber... Schön, das hat schon noch ein bisschen an Soft von dem Apfel dazu. Also das ist nicht nur irgendwie bitter oder herb oder sonst was.
Nein,
überhaupt 0,0, sondern wirklich schön saftig.
Mhm.
Lad zum nächsten Schluck ein. Schön. Mhm.
Ich finde, du hast da wirklich dieses dunkle mineralische Thema, das kommt da ab der Mitte schon, finde ich da.
Voll.
Weißt du, was ich meine?
Passt auch gut mit diesem Apfelschalen-Thema halt zusammen, finde ich. Schön. Ja, ich meine, ich würde das grundsätzlich jetzt einmal... von dem, wie fein das daherkommt, in die Champagne schmeißen, weil es halt einfach, also es hat diesen kalkigen Einfluss, der da daherkommt, und es ist so ultra balanciert, was mich halt gleich einmal dorthin treibt, weil ich sage, okay, passt, das kann ich mir dort vorstellen, weil es ist nichts, wo ich sage, das ist so voll auf der Säure, was ich halt schön machen kann in Deutschland oft einmal, sondern das ist halt viel mehr, triggert viel mehr Champagne für mich.
Hätte ich auch gesagt, wenn ich es blind gehabt hätte.
Ja. Ist es nicht.
Ist es nicht.
Schön. Na, dann ist es sehr, sehr schön gemacht. Und Kompliment an die Personen dahinter, weil das will ja genau dorthin und das kann dort auf jeden Fall mit.
Ich finde auch.
Weil mit dieser Feinheit, mega. Ja.
Mhm.
Okay. Das heißt, das ist Deutschland.
Es ist Deutschland.
Das heißt, das ist Raumland.
Nein.
Ah, aber dort hätte ich sie geschmissen, weil es hätte ich mir vorstellen können. Ja.
Raumland. Weil
es doch so, ja, es hat, wobei, es kommt drauf an. Ein bisschen es breiter schon, machen
genau.
Wir, ja.
Es ist nicht breit genug für Raumland.
Ja,
also
stimmt.
Für viele der Sachen, die ich von Raumland kenne, die
kennen
natürlich auch non-breite Sachen von Raumland. Also ich sehe schon, wo es hin
ist. Ja. Also ich hätte so auf irgendein, vielleicht mit ein bisschen Pinot drinnen, Raumland-Geschichte, die halt...
Aber ich finde, es ist nicht dicht genug für Raumland.
Ja.
Raumland
Nein,
ist dichter.
Das stimmt schon, ja.
Ich hätte es wahrscheinlich eher Richtung Griesel geschmissen.
Nein, für das hat es mir wieder zu wenig... klare Säure.
Ah,
Fokus.
Du meinst wegen der Säure.
Ja,
okay.
Ja, deswegen, also ich verstehe, was du meinst, aber deswegen bin ich von Griesel oder sowas weggegangen und habe gesagt, okay, passt, das kann es nicht sein, weil die würde ich jetzt einmal ausschließen, weil es mir dafür zu harmonisch insgesamt ist. Weil ich finde, die Griesel-Sachen sind viel mehr auf diesem, die haben diesen Säure-Punch drinnen und kommen
ja,
da ein bisschen nochmal einen Ticken mehr auf der Säure daher als das. Das ist ultra balanciert, finde ich. Und das
fair.
Ist das nicht immer, finde ich. Best gemeint, aber halt einfach andere Stilistik. Wer macht das? Aber Deutschland ist richtig, oder?
Deutschland ist richtig.
Ja. Okay. Wer macht dann auch Schaumwein schön?
Ich glaube, dass du nicht drauf kommen kannst.
Nein, ich glaube auch nicht, weil das waren so dann meine Kandidaten. Einerseits waren halt so das ganze Krack-Griesel-Sortiment da drüben. Das ist halt alles voll auf der Säure. Das würde ich mir ausschließen. Und das Raumland-Ding, das geht sich halt auch nicht ganz aus. Hast schon recht.
Richtig,
also wann dann müsste das was ganz, ganz Frisches sein. Wer macht das noch?
Kommt irgendwas in den Kopf?
Sagen wir es, nein.
Okay, passt.
Nein.
Die Lena macht das.
Die Lena macht das.
Die Lena macht Sekt.
Die Lena macht Sekt.
Die Lena macht Sekt.
Ich habe keine Ahnung.
Grandios. Perfekt.
Super. Schön. Also das ist ein richtig schönes Ding auf jeden Fall. Die Lena macht fast Champagner.
Die Lena macht fast Champagner. Nice. Lena, ich hoffe, dir taugt es, dass der Michi das so in die Champagne einordnet. Sie war nämlich unter anderem auch in der Champagne. Also macht schon Sinn, das Ganze.
Kommt nicht von irgendwoher. Mhm.
Auf jeden Fall starten wir mal los mit einem Dankeschön für den lieben Udo, der mir diesen Tipp für diesen Sekt hier gegeben hat. Und zwar mit den Worten: Schau, das ist hundertprozentig was für dich. Junges, frauengeführtes Weingut, schöner Schaumwein, was willst du mehr?
Perfekt.
Ich habe gedacht, passt. Geil. Klingt schon mal absolut optimal. Werde das gleich bestellen und recht hat er gehabt. Im Glas haben wir den Mythos 2019 von der Lena Singer-Fischer. Lena macht Sekt, hast das Projekt. Deswegen auch super Einstieg, danke für die Brückenlegung.
Sehr gern. Nice.
Und hast du schon mal irgendwas davon gehört?
Im hintersten Hinterkopf habe ich das sicher irgendwo mal gelesen, aber das war's. Also im Endeffekt nichts, gar nichts.
Perfekt.
Also weder auf der Liste noch irgendwie näher irgendeine Info, aber ich glaube, dass ich es irgendwo in einem Shop einmal gesehen habe oder so oder irgendwo einmal gelesen habe, aber
wahrscheinlich eher gelesen als gesehen. Ja. In Österreich ist es aktuell nämlich noch ein bisschen schwierig, das zu kriegen, aber jetzt höre ich dann alles drüber natürlich.
Ja, ja, also, gesehen meine ich online irgendwo gesehen, ja. Sicher nicht in einem Geschäft.
Genau. Na gut, starten wir direkt ein in die Geschichte. Die Lena ist 30, kommt aus Rheinhessen, genau gesagt aus Ingelheim. Hi Ingelheim again. Wo sie am Familienweingut Singer-Fischer aufgewachsen ist. Und während ihr jüngerer Bruder, der Jan, quasi seitdem er sprechen kann, immer sagt, dass er Winzer werden wird, hat die Lena lange überhaupt gar kein Interesse gehabt. Sie war zwar die große Schwester, aber das war irgendwie so, der Jan will eh und das passt schon, der ist so 2-3 Jahre jünger als sie. Sie hat dann die Abi gemacht, ist direkt ein Jahr lang nach Australien gegangen für Work and Travel. Und dort hat sie mal in einer Bar mitgeholfen, einmal im Kindergarten. Aber auf ein Weingut zu gehen, das ist ihr nicht einmal eingefallen. Null Interesse daran. So, während sie sich da aber durch Australien worked und traveled, trifft man natürlich viel Backpackerinnen und Backpacker. Viel Leute, viel junge Leute. Und wenn man dann so unterwegs ist, quatscht man natürlich über einen eigenen Hintergrund. Wo kommen die her? Wo komme ich her? Und da hat die Lena das erste Mal so richtig Begeisterung dafür gespürt, dass die Eltern Wein machen. Daheim in Rheinhessen war das so, jetzt über was anderes ist Fahrt, da macht es absolut jeder. Ja. Dein Papa ist Winzer, mein Papa ist Winzer, der Onkel ist Winzer, interessiert mich nicht, jetzt immer was anderes. Und dort sind die Backpacker aber immer ganz hellhörig geworden. Was? Weingut daheim, voll cool. Geil, ja. Willst du es weitermachen irgendwann einmal? Tja, und dann hat die Lena langsam angefangen zu überlegen. Man muss also erst einmal ans Ende der Welt fliegen, um zu erkennen, was man wirklich daheim hat und wie cool das ist, hat die Lena gemeint. Klar, sie hat schon Wein getrunken daheim. Also es war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, Wein interessiert mich null und ich will es nicht einmal angreifen. Daheim am Esstisch ist ja immer ein Wein gestanden. Also es war schon Grundbildung quasi da, du wachst halt an einem Weingut auf. Es ist einfach, du hast schon ein bisschen ein Gespür dafür quasi. Aber das Interesse ist wirklich erst nach Australien gekommen. Erst in Australien hat sie einfach eine Perspektive dafür gefunden. Plus, ich meine, gut, du bist 18, das, was die Eltern machen, ist vielleicht nicht das Coolste. Das ist
grundsätzlich mal uncool,
wenn
ja.
Wenn dann der kleine Bruder nur dazu ganz viel drüber redet, ist das vielleicht auch nicht das Coolste.
Ja, und dann denkst du halt, dann was Eigenes.
Ja, das machen ist mir ja wurscht. Tja, und dann in Australien ist aber langsam klar geworden, well shit, das taugt mir doch. Es ist doch ganz cool. Also ist die Lena heimgekommen, nach diesem Jahr, und hat gesagt, so, Mama, Papa, Jan, ich würde Weinbau studieren. Und in Jahren hat es ganz kurz einmal geschreckt, hat die Lena gesagt, dass sie ihm jetzt einfach vom Thron stößt. Aber keine Sorge, die Sache geht gut aus, kein Familiendrama, macht dir keine Sorgen. Keine Gott geschwisterlichen Rivalitäten heute. Wir sind da jetzt im Jahr 2014, die Lena geht nach Neustadt in die Pfalz, um ihr duales Studium zu starten. Von daheim und so weit war halt dieses Gefühl für Wein und Weinbau schon, war ihr klar, der Beruf funktioniert ohne Praxis nicht. Sie hat jetzt daheim nie unendlich viel, ich meine, natürlich musst du ein bisschen mithelfen, du bist ein Winzerkind, aber nie unendlich viel mitgeholfen und sie hat aber gewusst, okay, passt, ich brauche Praxis. Also war für sie klar, sie will nicht gleich studieren gehen nach diesem kurzen Einstiegspraktikum, sondern sie will entweder wirklich die Lehre machen und danach studieren oder sie macht das Dual und Dual geht eben in Neustadt ganz gut. Plus, die Entscheidung für Neustadt war halt auch, dass Geisenheim ist super neu an daheim und sie wird ein bisschen weg zumindest. Und Neustadt, da fährt man zumindest mal ein bisschen mehr als eine Stunde hin. Also ist es Neustadt geworden. Ja, genau. 4 Jahre dauert das duale Studium und ist so aufgebaut, dass du wirklich auf 4 Herbste und 4 Lesen bei verschiedenen, im Normalfall verschiedenen Betrieben mitmachst. Und das war für die Lena absolut optimal, hat sie gesagt. Also sie hat einerseits halt wirklich dieses ganze, ja, im Prinzip alles, was du halt an theoretischen Themen hast, natürlich gelernt, aber du hast halt auch diese Praxis, du musst wirklich mitarbeiten. Im ersten Jahr war die Lena bei 30 Acker, das haben wir auch schon immer mal wieder gehört.
Ja.
Im zweiten war es bei Gutzler, das habe ich persönlich nicht gekannt, da ist der Fokus eher auf Pinos.
Voll.
Und da war es das erste Mal so, dass er gesagt hat, oh, Pino? Das gefällt mir gar nicht so schlecht. Es gibt zwar daheim auch ein bisschen Pinot, aber es ist etwas anderes, wenn hast, der sich darauf fokussiert.
Ja, Fokus ist schon einmal was anderes, wenn das wirklich die Hauptrebsorte genau. ist. Und das ist ja bei Gutzler wirklich voll Fokus. Ich weiß gerade nicht, wer dort war, aber irgendwer war dort. Das war in der Folge gehabt. Ich glaube, Fürst, weiß nicht. Wurscht.
Alles klar. Na, Gutzler hat bei mir zumindest keine Glocken geläutet. Also ich habe es nicht irgendwo im Kopf gehabt. Aber Jahr 3 war es dann in Sonoma, California, bei Schack. Auch so ein bisschen Fokus auf Chardonnay, auf Pinot und so weiter und so fort. So nochmal ist halt trotzdem ganz eine andere Stilistik, natürlich. Aber ich habe gesagt, das war spannend. Sie wird halt nochmal weg. Macht das Sinn. Und im vierten Jahr hat sie dann schon ganz klar herauskristallisiert gehabt, was sie machen will, nämlich Schaumwein. Und deswegen ist sie in die Champagne gegangen, zu Lamandier Bernier. Auch keine schlechte Station, hätte ich gesagt.
Kann man machen.
Ja, genau. Und das war super spannend, hat sie gesagt. Also das war wirklich sehr viel wert. Und wie kommt jetzt die Lena zum Sekt, fragst du dich? Also wo ist diese Liebe geboren?
Wo ist der abgebogen zum Sekt, ja?
Genau. Ich habe da bis jetzt einen kleinen Punkt im Family-Business verschwiegen. Nämlich neben dem Weingut haben die Eltern eine Sektkellerei und machen eine Lohnversektung für Winzerbetriebe in der Region. Okay. 30 Jahre lang hat ihr Papa den Spagat zwischen eigenem Weingut und eigener Sektkellerei und keine kleine Sektkellerei gemacht. Und somit die perfekte Situation für die zwei weininteressierten Kinder
auch geschaffen. Perfekt, ja.
Unbewusst eigentlich. Ja. Am Schluss hat nämlich jeder was übernehmen können. Nice. Ist gar nicht so schlecht.
Triggert viel Krack-Vibes bei mir.
Literally im nächsten Satz kommt Krack vor. Das Thema Lohnversektung haben wir in unserer Folge Nummer 136 zum Thema Sekthaus Krack auch schon mal besprochen. Für alle, die Folgen jetzt noch nicht gehört haben oder sich einfach nicht mehr erinnern, hier nochmal ein ganz kleines bisschen Detailwissen dazu aus Lenas Perspektive. Es ist natürlich immer spannend zu sehen, wie so Winzerkinder über einerseits das Thema Sekt, Lohnversektung und andererseits über das Thema Weinbau sprechen. Die Grundmechanik ist ja immer gleich. Ne? Also Winzerinnen und Winzer bringen ihren Grundwein zur Sektkellerei und kriegen am Schluss einen fixfertigen Schaumwein wieder zurück. Ja. Neben der Lohnversektung machen die Singer Fischers auch Lohnverperlung. Das heißt, es muss nicht die zweite Flaschengärung sein, aber sie machen beides.
Ja.
Im Prinzip wird es, wenn es geht, ganz nach den Wünschen von Winzerinnen und Winzern abgewickelt. Oft ist es allerdings so, dass die kommen und sagen, schau, das habe ich und das will ich rauskriegen.
Und das
passt
nicht
vorne
aus.
Und hinten nicht zusammen. Die Lena hat gesagt, ich bin also ganz oft die Böse, die sagen muss, hey, so wird das nichts.
Also sie macht wirklich diese Lohnversektung.
Sie hat die Lohnversektung übernommen, ganz genau. Und sie hat ja gesagt, wenn irgendwer mit einem Grundwein kommt, der jetzt schon 12,5 Volumensprozent Alkohol hat und eine zweite Flaschengärung will, dann wird es halt schwierig.
Ja.
Eigentlich, hat sie auch gemeint mit einem Grinser, sollten die Kolleginnen und Kollegen das ja gelernt haben, irgendwann einmal, und sollten wissen, dass eine zweite Gärung nicht mehr so gut funktioniert, wenn das Ding jetzt schon 12,5% Alkohol hat. Aber für viele ist das Thema Sekt nach wie vor ein Nischenprodukt. Sie wollen es halt haben, weil es halt gefragt werden von den Kundinnen und Kunden danach. Aber Aufmerksamkeit wollen sie dem Ding auch nicht schenken. Das sollte irgendwer anderer machen, das wird abgeschoben. Manchmal fruchtet dann so eine Beratung und im nächsten Jahr kommt dann tatsächlich ein sinnvoller oder zumindest auch halbwegs sinnvoller Grundwein. Und manchmal ritzt es ja halt im Mund fusselig und es kommt nächstes Jahr genau das Gleiche wieder. Passiert auch. Dann wird es halt eine Lohnverperlung.
Bist halt am Schluss einfach Dienstleister. Na, ist schon
schwierig. Sie arbeitet im Schnitt mit 200 Kundinnen und Kunden auf regelmäßiger Basis. Also die Kundenkartei ist natürlich nur viel länger, aber nicht jeder bringt jedes Jahr einen Sekt. Manchmal gängen welche, manchmal kommen wieder welche dazu. 200.
Ja, ist schon richtig.
Das ist so wild. Also,
was ist das an Flaschen?
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gefragt.
Schaut.
Ich weiß nur, wie viel die Lena selber macht. Ja. Für sie war es nämlich relativ schnell klar, nur Lohnversektung für andere, das reicht ja mal fix nicht. Es ist dann relativ schnell fix gewesen, dass sie eben das Thema Sekt mehr interessiert. Und den Jahren das Thema Weingut übernehmen mehr. Und dann haben sie sich eben so langsam drauf eingeschossen und gepasst. Die Lena macht Sekt. Literally. Und der Jan macht das Weingut weiter. Und für sie war aber dann klar, okay, passt. Sie will auf jeden Fall auch ihr eigenes Ding machen. Nicht nur Lohnversekten für andere. Sie will sagen, wo es geht.
Mhm.
2017 hat sie die allerersten Gehversuche gemacht, ihre ersten Trauben für den eigenen Sektgrundwein geerntet. 2018 war dann schon der erste Jahrgang des Mythos. Und wenn du jetzt gut aufpasst hast, dann weißt du, dass das der zweite Mythos-Jahrgang ist, den sie jemals gegeben hat.
Mhm. Nice.
Guter Stark. Start.
Stark, ja.
So ist es. 2018 war die Lena mit dem Studium fertig. 2014 bis 2018, duales Studium 4 Jahre. Und weil sie so viel wie möglich an Erfahrung sammeln wollte, hat sie dann im Folgejahr gleich einmal so 4 bis 5 Monate als Praktikantin bei Griesel gearbeitet.
Ja,
deswegen triggert das bei mir so ein bisschen diese Griesel-Vibes auch immer, weil wenn du das weißt, du siehst schon so ein bisschen parallel. Zumindest in der Basisstilistik. Ne? Also sie hat halt dort einfach viel mitnehmen können und Grisel ist dann auch länger treu geblieben. Im Anschluss an das Praktikum hat sie nämlich nur 2 Jahre lang bis zum Sommer 2021 2 Tage die Woche in Bernau gearbeitet.
Ah, okay.
Also cool. Das heißt, Montag, Dienstag Grisel, Rest Ingelheim, gewohnt hat sie damals in Mainz. Und sagt man, pendeln war schon ein bisschen zart, aber es war die Erfahrung wert.
Klar.
Weil du nimmst da halt sehr viel mit, wenn du längerfristig bist.
Naja, das ist sicher, einfach so. Da lernst du noch viel mehr, als wenn du nur sagst, ja passt, ich bin jetzt 3 Monate dort oder was auch immer und das genau. War's. So hast halt wirklich, siehst halt auch den Progress, der dort gemacht wird. Ne? Wenn sich dort was verändert, kriegst du das auch mit. Cool.
Genau. Sie hat sich bei Grisel sehr, sehr stark auf den Keller konzentriert und auch viel gelernt hat sie erzählt. Und das macht natürlich auch Sinn, weil in der Sektkellerei fokussiert sie sich sehr stark auf den Keller. Und woher die Trauben kommen, das erzählt er dann gleich noch. Also Themen wie, wann ernte ich jetzt? Also wie ist es sinnvoll, wann ernte ich? Wie schmeckt der Most, wenn ich ihn ernte? Wie vergärt der Wein? Sie so ein Endprodukt nämlich vorstellen zu können, wenn du nur Trauben hast am Start, gerade bei Sekt, weil es so lange dauert, ist am Anfang richtig schwierig zu machen.
Ich glaube, ja.
Ich meine, natürlich Praktika und so weiter helfen, plus eine Sektkellerei daheim zu haben, wo du mitarbeiten kannst, hilft auch sehr, sehr stark. Aber die ersten Jahre ist das halt viel, viel Lernen. Viel, viel, wie schmeckt das, was tue ich damit, wie funktioniert das, wie entwickelt sich das weiter, immer wieder. Rein stilistisch hat sie sich bei Grisel, deswegen hat sie sich ausgesucht, auch sehr zu Hause gefühlt. So dieses Thema Spontanvergärung der Grundweine, spontaner BSA, das war ihr Welt. Aber sie hat auch gelernt, dass sowas wie Riesling-Sekt zum Beispiel einfach nicht ihrs ist. Also das hat sie dann auch relativ schnell gewusst, hat gesagt, passt, okay, that's not my thing. Ich bin daheim im Bereich der klassischen Champagner-Rebsorten.
Ja.
Und weil sie sich aussuchen kann, was sie macht, macht sie jetzt zum Beispiel einfach keinen Riesling-Sekt. Das ist der große Bonus an der Sache. Also sie kann sich dann schon so ein bisschen überlegen, was will sie wirklich machen, weil sie die Sektkellerei im Hintergrund hat.
Na klar, das finanziert halt im Endeffekt einmal das Grundding und fertig. Ja.
Ja, es ist schon so, dass sie schaut, dass sie wirklich das ganze Ding einmal selber stemmt, also dass das nicht gefüttert werden muss in irgendeiner Form
klar.
Dadurch.
Aber
du hast halt den Bonus, dass du nicht 0-0-0 hast.
Genau, du fällst halt trotzdem recht weich, wann du fällst. Ne? Also es ist halt schon ein Vorteil, wenn du sagst, ja passt, wenn das nicht funktioniert, ich kann ein bisschen mehr spülen, wenn ich sage, ich muss nicht mit dem sofort die Welt zerreißen, sondern ich kann eigentlich wirklich machen, was ich geil finde. Und dann können wir schauen, dass ich es verkaufe und nicht umgekehrt. Ne?
Also. Ja, genau. Die Trauben für Lenas Sekte kommen ausschließlich aus dem Familienweingut. Mhm. Auch das war von Beginn an für sie ganz, ganz klar. Sie hat gesagt, für sie war es sehr, sehr wichtig zu wissen, wie das Traubenmaterial entsteht. Ja. Und vielleicht so ein bisschen Mitspracherecht zu haben. Also es ist schon fix der Jan, der den Betrieb führt. Mhm. Sie steht ja nicht im Weingarten oder sowas in der Richtung. Aber sie kann zumindest schon mit ihrem Bruder reden.
Na klar, schon. Es ist schon eine andere Basis, als wenn du sagst, der passt, ich habe jetzt irgendeinen Zulieferer oder Zuliefererin, die mir die Trauben bringt. Also wie wenn ich sage, okay, das ist mein Bruder, mit dem kann ich schon checken, was ich gern hätte und wie ich das gern haben will. Ne?
So ist es, genau.
Ein bisschen ein schnellerer Weg.
Deswegen schauen wir uns jetzt das Weingut Singer Fischer gleich ein bisschen an. Also der Jan hat übernommen, der ist 27, also du hörst es ja aus, Lena ist 30, Jan ist 27.
Alles sehr jung, ja.
Alles sehr, sehr jung. Und es sind so rund 12 Hektar Rebfläche. Die sind ganz klassisch rheinhessisch mit ein bisschen was von allem bepflanzt. Also sehr klassisches Weingut grundsätzlich einmal, rund 50-50 Rot- und Weißweine sind es. Von den Roten relativ viel Spätburgunder, das ist für die Lena natürlich sehr praktisch, weil da kann sie sich wirklich die Gusto-Stickerl aussuchen jedes Jahr. Und dadurch, dass sie als erstes erntet, passt es.
Guter Move, ne? Ich nehme da einfach vorher schon alles weg, dann hast du halt ein B gehabt.
Also ich rede natürlich miteinander. Also es ist schon, das hat sie auch betont, in Absprache mit dem Jan, aber gleichzeitig hat sie auch gemeint, es ist schon praktisch, dass sie halt als erstes erntet. Es hilft ein bisschen. Und weil sie unbedingt auch mit den für die Champagne zum Beispiel typischen Rebsorten Chardonnay und Meunier arbeiten wollte, hat sie die ja speziell ausgepflanzt. Mhm. Also das war auch relativ bald klar, dass sie das machen will. Und sie hat auch gewusst, okay, passt, lieber jetzt gleich auspflanzen. Und dementsprechend hat sie ab 2019 dann auch mit Meunier arbeiten können und Chardonnay war davor schon. Während sie zu Beginn ihres Studiums noch relativ viel im Weingarten unterwegs war, hat sie das dann relativ bald nicht mehr gemacht, wie sie gewusst hat, okay, passt, Sektkellerei wird fix ihr Ding sein und der Jan wird fix das Weingut übernehmen. Seit 2023 sind sie jetzt in der Umstellung auf ökologischen, also auf biologischen Weinbau. Darüber freut sie sich natürlich sehr. Aber sie hat auch gesagt, das war hundertprozentig die Entscheidung vom Jan. Natürlich haben sie schon vorher viel darüber diskutiert, aber der Jan musste stemmen.
Na klar, es ist
dementsprechend
sein
muss er halt sagen, wann er bereit dafür ist. Und sie hat auch gemeint, okay, was die Weinstilistik angeht, haben wir zwei verschiedene Ideen. Das ist einfach so. Das Weingut, also die Weinguts-Weinstilistik ist sehr, sehr klassisch, rheinhessisch, everyday wines, nichts Kompliziertes. Und die Sekte von der Lena sind halt einfach ein anderes Produkt und eine andere Preiskategorie. Das ist natürlich auch in Ordnung. Man arbeitet halt zusammen. Man schaut, dass man jeweils rauskriegt.
Unterschiedliche Weingüter am Schluss, ja.
Ja, ganz genau. Punkt. Aber man kann natürlich auch ganz unterschiedliche Ansichten haben, was manche Sachen angeht. Und sie hat auch gemeint, wir sind jetzt beide keine Vollblut-Demeter-Winzer, das werden wir nicht sein, beide. Weil so ticken wir nicht und da musst du einfach dran glauben, damit das funktioniert, hundertprozentig. Aber sie freut sich jetzt natürlich sehr, dass sie der Jan letztes Jahr ein Herz gefasst hat und jetzt auf Bio umsteigt. Es ist quasi schon so eine Phase gewesen des Übergangs, aber jetzt ist halt wirklich, passt, wir zertifizieren, wir machen das jetzt alles. So nach Vorschrift, 100%ig. Und ja, da ist Happy mit.
Ja, gibt es dann halt auch kein Zurück mehr, was halt, glaube ich, ganz gut ist, weil so hast du immer noch diese Backdoor, immer, ja, passt, wir nehmen eh schon nichts mehr, bla bla. Ist eh cool, aber du kannst halt trotzdem zu jedem Moment noch sagen, oh, zahm mich nicht, ist mir zu kompliziert, ich hau halt doch irgendwas
und
drauf. Ne?
Das war halt mit Sicherheit teilweise einfach so, ja. Weil halt, ich meine, du bist ein junger Winzer, du steigst ein und so weiter und so fort.
Korrekt.
Aber ja, jetzt ist es soweit. Und ich glaube, sie sind alle happy damit. Ich habe die Lena gefragt, wie viel Hektar so ungefähr auf sie abfallen. Und sie hat gemeint, das ist eigentlich super schwer zu fragen. Das ändert sie ja jährlich. Und sie kann sich für ihren Sekt halt wirklich in Rücksprache mit Jan alles aussuchen, was sie aussuchen möchte. Grundsätzlich stehen die Reben alle auf relativ kalkigem Lösslehmboden. Und ich finde, das kommt ganz gut aus. Das Mainzer Becken, wo das Ganze ist, ist nämlich ursprünglich einmal ein Urmeer gewesen. Mhm. Und der ganze Muschelkalk ist jetzt halt im Boden. Ja. Aber du hast halt nichts wie in der Champagne. Also das ist natürlich nicht vergleichbar, hat sie gemeint gleich mal. Aber du hast halt trotzdem schön Kalk so als Einfluss. Mhm. Das spürst du im Main.
Spürst du schon, ja, voll.
Genau, das ist eigentlich ganz cool gewesen. Für die Lena war von Beginn an klar, dass sie die Grundweine spontan vergären will und dass das Ganze auch mal ordentlich Hefelagerzeit braucht. Also sie hat von Anfang an gewusst, okay, passt, ich will da wirklich qualitativ gleich einmal so hoch gehen, wie es irgendwie geht. Mich nicht langsam reinarbeiten, sondern wirklich einmal schauen, okay, passt, die ersten Produkte sollen auch richtig gut sein.
Ja.
Und nicht irgendwie anfangen und dann halt weiterarbeiten.
Kein Spaßprodukt zum Start, sondern einfach wandern gescheit.
Ganz genau. Und deswegen hat der Mythos 2018 ursprünglich einmal zumindest 24 Monate auf der Hefe sein sollen. Als sie den dann probiert hat, hat sie sich gedacht, okay, da geht schon noch was und hat es einmal auf 36 Monate hochgeschraubt, weil sie sich gedacht hat, das ist mein allererstes Ding.
Das muss fetzen.
Das muss fetzen, ganz genau. Im 2018er sind nur Chardonnay und Spätburgunder drinnen. Im 2019er ist neben 40% Chardonnay und 35% Spätburgunder auch schon 25% Meunier drinnen.
Ah, ja.
Die drei Rebsorten werden es voraussichtlicher bleiben. Das ist so grundsätzlich die Kombination für den Meunier. Aber die prozentuellen Anteile verändern sich je nach Jahr. Wenn die Lena quittiert, dann wird wirklich ausschließlich nach Geschmack quittiert. Also sie lässt sich komplett vom Geschmack leisten, sonst von gar nichts. Auch nicht jetzt irgendwie, was weiß ich will nur 10% Stahltank oder sowas in der Richtung. Das ist einfach je nachdem, wie es im Jahr passt. Im Mythos, sagt es, landet halt einfach immer die Crème de la Crème, also das, was ich am allerspannendsten finde. Und seit 2020 gibt es auch immer einen Blanc de Noir und einen Blanc de Blanc, wo der Rest der Grundweine einfließt. Ab und zu gibt es auch Sonderprojekte natürlich. Also 2019 hat es schon ein Sonderprojekt mit Blanc de Blanc gegeben. Der braucht aber noch ein bisschen. Der darf noch ein bisschen länger auf der Hefe sein. An dieser Stelle übrigens auch ein Shoutout an den Blanc de Noir. Der ist auch saugut.
Ja,
20
gut.
Euro, so viel Sekt okay, für das Geld. Absoluter Wahnsinn. Aber wie schon gesagt, Mythos, weil Mythos halt. Das ist der Baby.
Ist halt richtig schön.
Ja, so ist es.
Alles richtig.
Die Verarbeitung der Grundweine ist eigentlich immer gleich, sagt es. Also grundsätzlich wird jede Parzelle gleich angegangen. Erst beim Quittieren wird dann wirklich entschieden, was kommt wohin, was passt am besten zueinander und so weiter und so fort. An Handlese und ganz Traubenpressung hat für die Lena von Anfang an überhaupt gar kein Weg vorbeigefällt. Das war von Anfang an klar, so macht sie das auch. Und das macht dann an sie, gemeinsam mit dem Jan. Die einzelnen Pressfraktionen werden auch separat gelegt und ausgebaut, also sogar das. Du merkst, da ist wer sehr
drinnen,
genau.
Ja, ja.
Ganz genau so ist es. Und das ist halt fürs Quittieren dann auch einfach besser. Das taugt dir am allermeisten, wenn es wirklich halt da die komplette Range hat und nicht sie denkt, ah, wieso habe ich das vorher schon zusammengeschmissen, jetzt passt das nicht hundertprozentig. Ab dem Zeitpunkt, also ab dem Zeitpunkt Pressen und so weiter und so fort, ist das Ganze dann, wenn man will, sagt sie, sehr Low-Intervention Winemaking, weil es halt geht. Durch das frühe Ernten, durch die hohe Säure, durch den niedrigen pH-Wert ist so ein Sektgrundwein zum Glück mikrobiologisch extrem safe und das ist halt der große Bonus. Das heißt, es gibt halt einfach null Schwefel bis zum Degaschen.
Ich würde gerade sagen, du brauchst nicht groß drauf schwefeln, weil ist halt schon stabil. Punkt.
Ja, so ist es. Und ja, wie schon vorher erwähnt, BSA und Gärung laufen spontan. Das darf gerne mal ein bisschen länger gären, da hat sie überhaupt gar kein Problem damit. Füllung und Tirage sind irgendwann zwischen Juni und August des nächsten Jahres im Normalfall. Das heißt, wenn da mal was stoppt und dann nach dem Winter wieder anfängt, ist okay. Es ist bis jetzt noch nie was hängen geblieben in den letzten Jahren. Also sie macht sich da nicht so einen riesen Stress. Das funktioniert im Normalfall. Und auch sehr amüsant war das Thema, wie wird das Ganze ausgebaut. Du hast halt wenn du einen Grundwein hast, danach nicht mehr viel Spielraum stilistisch. Also das heißt, der Grundwein muss fetzen.
Ja.
Und das sieht sich da immer bei den Winzerinnen und Winzer, die ja was bringen und das nicht fetzt, weil dann kommt einfach nichts Gutes dabei raus. Also auch das ein Learning, das sie schon sehr früh gemacht hat und das sehr sinnvoll war, wie man ihren aktuellen Sekt merkt.
Auf jeden Fall, ja.
Sie sagt, ein großer Teil der Grundweine wird immer im gebrauchten Holz ausgebaut. Klar, muss immer mal wieder ein bisschen neue Fässer kaufen, aber quote unquote, das, was da rauskommt, finde ich immer scheiße. Ja. Also das ist einfach nicht ihr Stil. Sie will halt nicht dieses ultra buttrige, cremige, vanillige, das ja. interessiert sie nicht.
Du spürst das Holz im Spül, aber du spürst das Holz im Spül, Punkt.
Ja,
nicht,
exakt.
Nicht Holz, Holz, das halt im Vordergrund steht.
Genau. Und ein Teil davon landet da im Edelstahl, damit sie eben einen Ausgleich schaffen kann.
Ja, macht schon Sinn, ja.
Und das, ja, ich finde, du spürst das halt auch, dass das sehr überlegt ist, wie das Ganze quittiert wird am Schluss. 2019 haben wir im Mythos rund 60% Holz. Es gibt rund 2000 Flaschen davon, Kostenpunkt 30 Euro. In Deutschland und Österreich geht es am leichtesten, wenn es via Weinhandlung Suff bestellt oder eben direkt bei der Lena anfragt. Beides möglich.
30 Euro ist schon sehr, sehr gut.
Ja, so ist es.
Muss man dann einmal kurz, entschuldige die Unterbrechung.
Ja, ja, nein,
also
gut.
Ich habe mir gedacht, wie du gesagt hast, der passt. Der Blau de Noir ist halt auf 20 Euro. Ich habe mir gedacht, okay, gut, dann ist das Ding halt auf 50 Euro, weil es halt das große Ding ist.
Sollte.
Und das wäre fair, meiner Meinung nach.
Ja.
Also würde ich schon zahlen dafür. Mhm. 30 ist schon sehr, sehr fein.
Das ist mehr als fair, ganz genau. Also ich glaube, bei der Weinhandlung Suff kostet dann 32 oder sowas in der Richtung.
Oh nein.
damit das Full Disclosure, aber ja, es ist einfach preis-leistungstechnisch super.
Richtig gut, ja.
Genau, Blanc de Blanc und Blanc de Noir findet sie bei der Weinhandlung Suff und wie schon gesagt, bei der Lena eben direkt auch. Die kosten beide 20 Euro. Und sind preis-leistungstechnisch super. Ich bin heute ein riesengroßer Blanc de Noir-Fan tatsächlich. Das ist richtig, richtig schön. Erzähl mir mal, was du über den Mythos denkst.
Und wie gesagt, ich war von Anfang an in der Champagne, weil das halt einfach Harmonie hat von Anfang bis zum Schluss. Weil du trotzdem den Kalk spürst und weil halt einfach das so ein schönes Spiel ist zwischen der feinen Perlage, der auf sehr feinen Säure, die halt da schon durchschiebt, aber trotzdem die halt nicht aus dem Konzept bringt, sondern das ist halt wirklich was, dass du jeder Person, die gerne Schaumwein oder Champagner trinkt, hinstellen kannst, die lieber natürlich auf dem eleganten, feinen ist. Also wenn du Brioche-Überladung haben willst und wenn du volle Cremigkeit haben willst und Fett, dann wird es das nicht
werden. Dann gehst du anders hin, genau.
Richtig, aber wenn du dieses Spannungsfeld aus, schon säurelastig, aber das ist nicht das Einzige und es ist ein bisschen cremiger und es hat ein bisschen mehr Harmonie noch mal drinnen, sagen wir mal so, dann bist du genau richtig. Also ich bin irgendwo bei einer 9,3, 9,4, richtig schönes Ding.
Ich bin bei einer 9,4 auf jeden Fall, wenn nicht sogar nur ein bisschen mehr und ich finde es richtig geil.
Ja, ist mega. Und ich meine, für das
ja, preis-leistungstechnisch. Alleine dafür Wahnsinn. Nur mal einen extra Punkt
quasi. Ja, dafür müsstest du wahrscheinlich auf 9,7 schmeißen.
Yep.
Aber richtig schön. Also vor allem, das kannst meiner Meinung nach in sehr, sehr vielen Schaumweinverkostungen als Berat einstellen und kommt da keiner drauf, wo das her ist.
Nein, du schmeißt halt in die Champagne.
Genau, du schmeißt das in die Champagne und sagst, das ist halt richtig gut. Und dann, wenn wer fragt, was das ungefähr kostet, dann bist du halt wahrscheinlich eher bei 70, 80 Euro, was du erwartest, weil du sagst, ja gut, Champagne plus, das kann nicht das ganz Einstiegsding sein, weil das ist schon sehr überlegt gemacht, wie du richtig gesagt hast. Sauber.
Ja, sau gut einfach.
Richtig, richtig stark, ja.
Yep. Ja gut, sind wir uns einig da, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
Passt weiter in der Geschichte von der Lena. Ich habe natürlich nachfragen müssen, wie viel sie ungefähr macht an Flaschen, so insgesamt. Du hast ja vorher gehört, Mythos sind ca. 2000 und mittlerweile macht die Lena knapp jährlich 10.000 Flaschen.
Mhm.
Je nachdem, was es für Jahrgang ist, zwischen 9 und 10. Und die Lena hat halt gemeint, wenn du startest, dann legst du jetzt einmal nicht den ganzen Keller mit Sekt voll, weil du halt noch nicht weißt, ob die Leute das wollen, ob das einer taugt, wie das wird. Es ist halt einfach das allererste Mal, dass sie wirklich selber aus den eigenen Trauben und so weiter und so fort was macht. Deswegen war es auch ganz spannend zu hören von ihr, wie das ein Start war.
Ja.
Weil du hörst eh, sie kommt von einem Weingut, das ist klassisch rheinhessisch. Das hat im Prinzip familienweingutstechnisch nichts zu tun mit der Käuferschicht, die sie anspricht.
Ja.
Null.
Ja.
Also die
das
Kundinnen,
ist eine ganz andere Welt.
Die Kundinnen und Kunden, die zu Erna ans Weingut kommen, die kaufen nicht diesen Sekt.
Na.
Weil für die ist es schon wichtig, ob jetzt ein Wein 7 oder 8 Euro kostet. Geschweige denn 10, hu, zweistellig.
Ja, sicher.
Wenn dann die Sekte mindestens 20 Euro kosten, das ist schon eine sehr gehobene Augenbraue dann. So,
genau.
Das brauchen wir jetzt nicht, danke.
Und wenn ich sowas dann haben will, dann will ich halt wirklich das totale Champagner-Feeling. Ne? Dann kaufe ich irgendeinen großen Champagner-Marke, ja, quasi. Ist eh.
Passiert ist, wahrscheinlich wenig. Da wird Rotkäppchen gekauft, mein Freund.
Ja, na klar, aber wenn es dann den Anlass gäbe, wo ich über 30 Euro für einen Wein ausgib, dann muss da zumindest Champagner draufstehen.
Ja, wahrscheinlich.
Und das ist halt das Problem, ne? Das geht sich nicht aus.
Genau, dementsprechend gibt es halt wirklich null Schnittmengen, ja. Und deswegen hat es auch keinen Startboost in irgendeiner Form gegeben. Das heißt, die Lena hat schauen müssen, wo sie ihre Kundinnen und Kunden herkriegt. Mit dem Mythos 2018 war sie dann gemeinsam mit dem Verband der Sektmacher, der deutschen Sektmacher, auf der ProWein 2023 an der Gemeinschaftstheke. Also an die hat sie sich rangehängt, die hat es auch schon von Griesel gekannt, weil das natürlich sowas wie Griesel und Krack und Raumland und so weiter, das sind alle dabei.
Okay.
Also das ist wirklich so der Verband jener Sektmacher, die sie ordentlich pushen, qualitätstechnisch.
Okay, cool.
Genau. Und das war halt wirklich ein sehr wichtiger Punkt für sie.
Na klar, macht das Sinn, weil wenn da Griesel und Krack und Co. drinnen hängen und Raumland und sonst was, das sind halt die ganzen Spitzenbetriebe drinnen, wo du mitfahren willst, weil das geht sich halt stilistisch super aus. Da fährst du in dieser Schnittmenge
genau
super mit.
Exakt. Top. Und das war damals schon echt ein super erster Stepping Stone, hat es gemeint. Der Mythos hat tatsächlich 2023 im Frühling bei der ProWein noch kein finales Etikett gehabt. Es war einfach eine Flasche mit Kreidestift, hat die Lena erzählt. Jetzt wieder nachher, wieso? Es hat ein bisschen länger gedauert. Aber so ist der Sekt dann erstmals ans Fachpublikum rausgegangen. Und das war gleich mal erheblich erfolgreicher, als sie sich das vorgestellt hat. Einer der ersten Kontakte war die Weinhandlung Suff, wie vorher schon gehört. Da sind wir jetzt immer noch. Und die waren wirklich begeistert. Also ich bin 2018er leider nicht gekostet, ich habe mit dem 2019er angefangen. Aber die haben es wirklich gleich von Anfang an gelistet. Also die haben, da hat es damals wirklich nur in Mythos gegeben. Und die haben gesagt, passt, nehmen wir. Du gehörst uns. Wenn du was Neues machst, gehörst du auch uns.
Ja, wenn das ansatzweise so ist, wie das ist, dann verstehe ich das. Alles richtig gemacht.
Yes, absolut. Und mittlerweile gibt es ja die ersten Exporte nach Japan, Dänemark, die USA. Aktuell sind es ungefähr 20%, aber das ist halt das erste Exportjahr quasi, was sie jetzt hat. Also wie schon gesagt, 2023 sind diese Sekte erstmals in die Welt gegangen und jetzt gehen sie wirklich schon in die Welt.
Ja.
Das ist schon so cool.
Geht schon gut los, ja.
Und die Lena hat sich das überhaupt nicht vorstellen können. Nach einem Jahr und nur dazu mit Sekt. Ne? Es ist halt nur mehr ein anderes Thema. Du bist automatisch preislich hächer. Du hast einfach größere Hürden. Ist so.
Und es ist trotzdem immer noch auch in Deutschland, genauso wie in Österreich, halt ein Nischenprodukt am Schluss.
Ja, ist es.
Weil es wird viel zu wenig Schaumwein getrunken, weil die Leute damit nicht, das kennen sie nicht.
Ja, voll.
Das muss man erst lernen, dass das auch geht. Weil es ist halt viel zu lang einfach nur Schmorenschaumwein auf den Markt gekommen, der halt einfach in Masse produziert, wirklich nicht gut war.
Sadly, yes. So ist es.
Aber gut. Es geht ja eh bergauf.
Ja, es geht wirklich bergauf. Und sie hat auch gesagt, das war für sie einfach super zu sehen, dass das ankommt, dass auch beim Fachpublikum ankommt, also bei den Leuten, die sie wirklich auskennen. Und jetzt, dass das Ding eben dann nach Japan geht und wenn sie immer nach Japan fliegt, dann kann sie ihn besuchen und da steht dann einfach im Restaurant ihr Sekt auf dem Tisch. Wahnsinn, mind fucking blown.
Das
glaube
ich,
also das ist schon cool. Du hast da wirklich rausgehört in ihrer Stimme, wie wir über das diskutiert haben, wie sehr sie sich darüber gefreut. So, so cool. Gerade auch, weil es halt mit dem Thema Vertrieb jetzt null Erfahrung hat. Ne? Also das ist ja nicht jetzt was groß gepusht wird im dualen Studium und so weiter. Das rennt halt mit, du musst das halt irgendwie mitmachen und wenn du jetzt nicht irgendwie einen großen Erfahrungsschatz da hast, was ich in der Family oder sowas in der Richtung, dann musst du es halt ja irgendwie so lernen nebenbei.
Ist ja bei vielen Winzerinnen und Winzer das, ich sage jetzt mal unter vielen Anführungszeichen, Problem, dass kein Vertrieb kennen.
Ja.
Weil die haben ein Produkt, das ist geil. Aber das Produkt zu verkaufen, einerseits kennen sie es nicht und andererseits denen meisten widerstrebt das auch noch, weil sie sagen, ich will ja nicht das Ding verkaufen, ich will haben, dass die Leute kommen und das geil finden.
Ja, aber das passiert halt nicht, wenn du es nicht herzagst.
Genau, du musst es halt herzagen und du musst schon ein bisschen mit den richtigen Leuten reden und so ein bisschen schauen, dass du den Vertrieb aufbaust, weil sonst ist halt, sonst ist Liebhaberei.
Ja, genau.
Und das war halt schon drum.
Das schaut für alle.
Genau.
Weil wenn du ein schönes Produkt hast, will ich es ja haben.
Richtig.
Ich will ja davon hören.
Bitte gib mir's,
ja, genau. Und sie hat auch gemeint, der Verband der deutschen Sektmacher mit den Events und Co., das war schon ein super Einstieg in die Szene. Und wie schon gesagt, da hat sie es ja wohl geholt, ne? Also mit der Griesel-Connection und so weiter und so fort. Das war schon sehr, sehr wertvoll. Und das hat geholfen, definitiv. So, jetzt habe ich dir erzählt, dass der Mythos 2018 im Frühling 2023 noch kein Etikett gehabt hat. Und das war so eine Geschichte. Es war auch sehr amüsant zu telefonieren über dieses Etikettenthema. Zuerst einmal hat das Ding aber einen Namen gebraucht. Es hat lange keinen Namen gehabt, dieses Sektthema. Ja, genau. Und weil es ohnehin schon unzählige Grand Cuvées und Prestige Cuvées und so weiter gibt, wird die Lena jetzt nicht den Tausenden und Ersten machen. Also hat sie sich eine Freundesgruppe zusammengetrommelt, ein Sekt, ein paar Flaschen davon auf den Tisch gestellt und gesagt, so, ich brauche einen Namen für das Kind, was tun wir? Und die haben dann einiges an Sekt getrunken gemeinsam, darüber geredet und am Schluss hat dann einer von den Freunden, der jetzt nicht besonders viel mit Sekt oder mit Wein grundsätzlich am Hut hat, im professionellen Sinne, aber durchaus gerne was trinkt, gemeint, naja, der hat schon so was Mystisches, das ist schon so ein bisschen ätherisch und damit war der Mythos geboren. Das war dann so, okay, passt, wir nehmen das.
Gut, dann Mythos. Gute Idee, super.
Es ist halt einfach ein schöner Name, den merkst du.
Merkst du, kurz, merkst du, cool.
Funktioniert in allen Sprachen.
Ja, voll.
Super praktisch.
Muss also nicht, man, muss
auf Japanisch
nicht
weiß es nicht, aber.
Ja. Gut, ich weiß nicht, was für ein Begriff auf Japanisch auch funktioniert.
Fair.
I don't know. Aber,
so grundsätzlich ist das was für eher hängen bleibt als Grand Cuvée Ingelheim 20 irgendwas.
37, ja, genau.
Ganz genau.
Das ist halt also eh schön und wir alle lieben die französischen Weine, aber das ganze Benennungssystem ist jetzt nicht das Zugänglichste, sagen wir mal so.
Das ist richtig. Und auch beim Branding hat die Lena dann ein bisschen einen längeren Weg hinter sich gehabt. Zuerst hat sie es mit Agenturen probiert und der Outcome war da nie so, wie sie es sich vorgestellt hat. Oder wie sie es formuliert hat, da ist so viel Blödsinn für so viel Geld rausgekommen.
Autsch.
Und das tut halt weh. Und das war halt ihr Geld, ne? Da hat sie einfach ihr Kohle, die sie gespart hat, eingesteckt. Das ist nicht finanziert worden vom Sektkeller oder sowas in Richtung.
Ja.
Das ist einfach ihr Money gewesen, nicht was da direkt einrennt. Und wenn es dann viel einsteckst und nichts rauskommt, schmerzt
weh, ja.
Das, genau. Spätestens als ihr, ich zitiere, eine Hipster-Agentur neonfarbene Etiketten vorgelegt hat und sie sich gedacht hat, habt ihr mir irgendwann zugekocht oder das Produkt in irgendeiner Form gesehen?
Kostet, ja.
Alter, war es für sie klar, das wird einmal überhaupt nichts. Dann hat sie mal ein bisschen Abstand davon genommen und schließlich ist das Branddesign dann aus dem Freundeskreis gekommen. Das war einfach die beste Variante von wem, der sie und der ihr Arbeit auch schon länger kennt, der den Sekt kennt. Und jetzt kann es endlich hundertprozentig dahinterstehen. Und ich finde, es ist schön geworden, es ist clean geworden, es ist schlicht geworden, trotzdem memorable. Also auch die Farbkombinationen und so weiter. Und ich finde auch, das Lena macht Sekt ganz geil.
Ich finde das voll gut.
Es funktioniert voll gut.
Es ist so ganz anders als alles andere.
Genau.
Und es beschreibt halt, also ich finde ja immer Namen, die was beschreiben, sind sinnvoll, weil du weißt sofort,
hallo,
um was
Wein
geht.
Für Wein, ja.
Korrekt. Aber es hat einfach, es hat irgendwie es einen lustigen Move.
Ja, genau.
Aber es hat Lena und Sekt beides ganz kurz quasi.
Genau.
Das macht schon Sinn.
Voll.
Cool.
Also es hat dort auch einfach ein bisschen länger dauern müssen und man hat dann am Schluss eingesehen, okay, passt, vielleicht doch lieber aus dem Freundeskreis, weil die verstehen zumindest, wer ich bin und was ich tue und schmeißen mir keine neonfarbenen irgendwas Etiketten entgegen. Das musst du schon sehr grantig machen. Wenn du das geschickt kriegst, das aufmachst und du denkst, what the fuck, dafür zahle ich.
Ja, vor allem, ich meine, Neonfarben, es ist eh alles cool und hip und sonst was, aber das will ja nicht cool und hip sein. Nein, das ist ja
0%. Also wenn ich diesen Wein in Farben beschreiben müsste, das Letzte, was mir einfällt, ist Neon.
Ja, genau.
Was soll das?
Weil Neon ist das Letzte, was harmonisch ist in irgendeiner Form.
Richtig.
Und das ist ultra harmonisch. Mhm. Also das muss ja viel gediegener sein in sich.
Tja.
Naja.
Aber vielleicht hat er diese Odyssee so ein bisschen dazu geführt, dass der Mythos 36 Monate gekriegt hat, nicht nur 24. Und gut war's.
War's richtig gemacht, genau.
Ganz genau, also das passt schon insgesamt. So, wie geht's jetzt weiter mit Lena und Sekt, fragst du? Die Menge steigert sich in den nächsten Jahren jetzt einmal nicht signifikant. Bis die aktuellen Jahre, also bis 2023, 2024 und so weiter im Verkauf sind, dauert es dann eh noch mal ein bisschen. Da kann es dann sein, dass es ein bisschen hochgeht. Aber sie hat gesagt, grundsätzlich die eigenen Erwartungen haben sie jetzt schon im ersten Jahr seit Verkaufsstart extrem übertroffen. Sie hat sich überhaupt nicht vorstellen können, wie das sein wird, ob das funktioniert und so weiter und so fort. Also sie hat schon halt das Gefühl gehabt, ich habe da ein geiles Produkt, aber ob ich das denke und ob andere das genauso denken, ist halt immer die Frage. Ne?
Ja, und du bist halt selber dann trotzdem, du weißt nicht, ob das wirklich geht, du bist halt unsicher. Aber wenn du sagst, mir schmeckt es voll, ja, also wenn dir dein Produkt nicht schmeckt, dann bist du ja eh irgendwo mehr oder weniger schon voll Shopping und musst hinterfragen, ob das der richtige Weg ist.
Ja.
Aber nur weil es dir schmeckt, heißt es ja noch lange nicht, dass es irgendwie Leute gibt, die auch Geld dafür zu haben. Es ist so, ja, klar, wenn du viele Sachen vorher schon gekostet hast und viel Erfahrung mitbringst, ist die Chance größer.
Mhm.
Aber man muss es trotzdem ausprobieren.
Ja, sicher.
Und das kann immer noch in alle Richtungen gehen. Es kann immer noch sein, dass die Leute sagen, ja, ist eh lieb, aber das hat halt jetzt nichts Spezielles. Na, super.
Ja. Ja, und zum Glück war das von Anfang an so, dass halt Interesse da war und Spannung da war und sie gepusht worden ist. Und das ist halt wirklich, wirklich cool gewesen.
Zu Recht, ja.
Und dementsprechend gibt es jetzt gar keinen argen Meilenstein, den sie sich gesetzt hat, weil jetzt, wie schon gesagt, Export ist auch schon am Laufen und wird jetzt mehr. Und ja, jetzt geht es eigentlich darum, die Qualität hochzuhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das sollte nach wie vor geil werden und machen wir keine Sorgen, ganz ehrlich. Du kannst sicher irgendwann einmal die anderen Sachen, also Blau de Noir, Blau de Blanc, verkosten. Ich habe noch ein bisschen was.
Sehr gut.
Keine Sorge. Da wirst du sehen, also auch die Sachen, die jetzt 2020 rausgekommen sind, super cool. Ökologische Bewirtschaftung ist jetzt natürlich auch was, wo sie sich drauf gefreut, wo ihr Bruder jetzt dran ist. Und das steigert natürlich die Qualität auch noch einmal. Das ist natürlich auch super. Und ja, ansonsten sind ohnehin alle wilden Pläne einmal fürs Erste ein bisschen über den Haufen geschmissen, weil Nachwuchs da ist. Also die Lena hat schon gesagt, Nachwuchs ist schon sowas, das holt dich noch mehr auf den Boden zurück.
Ja, sicher.
Da überlegst du dann wirklich ganz genau, wie du jede Sekunde einsetzt für was und so weiter.
Ja, da hast du auch nicht so viele Sekunden mehr.
Ja, ganz genau. Die Tochter Ida ist jetzt ein halbes Jahr alt und mit der habe ich auch ein bisschen telefonieren dürfen natürlich. Also sie war so ein bisschen im Hintergrund zu hören ab und zu. Die hat es durchaus aktuell ein bisschen das Sagen auch unter anderem.
Ja, zu Recht.
Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die nächsten Jahrgänge, die schon im Keller ruhen und auf alles, was dann später noch kommt und werde auf jeden Fall die Geschichte von der Lena weiterverfolgen. Ja, einfach super coole Frau, super coole Produkte und zum Schluss nochmal ein großes Dankeschön an den lieben Udo für den Tipp zur Winzerin und Wein und ein Shoutout an den jüngsten Singer-Fischer-Bruder. Es gibt einen zweiten Bruder quasi auch noch.
Okay.
Ganz genau, der hat mir nämlich den Wein gebracht, der war nämlich gerade in Wien.
Aha, das war ja super praktisch.
Ganz genau, es war so super. Ich habe der Lena geschrieben und habe gesagt, hey, ich habe einen Tipp gekriegt, das klingt alles für mich super, ich würde das voll gerne verkosten, wo kriege ich denn das her? Ich würde das ganz gerne einfach direkt über die machen, wenn es passt. Und sie so, du, wenn du das Porto sparen willst, mein jüngster Bruder, der wohnt in Wien gerade, kann dir das bringen? Und ich so, gepasst, Perfektion. Und der hat es dann hergeführt, aus Rheinhessen zu mir.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Yes.
Hat er gut hergeführt?
Hat er gut hergeführt, absolut.
Geile Geschichte. Danke fürs Mitbringen, danke Udo für den Tipp. Also mega geil. Mein Glas ist leer.
Der Glas ist leer.
Also das hat Trinkfluss ohne Ende. Das ist super schön. Wie gesagt, man hat es eh, glaube ich, rausgehört von meiner Beschreibung und von dem, wo ich es eingeordnet hätte, dass mir das sehr, sehr gut gefällt. Super schöne Story einfach und sehr gut, dass die Lena da Sekt macht oder halt so ein bisschen Champagner macht, ja. Wie auch immer. Aber geil. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da sonst noch kommt, weil dauert halt alles seine Zeit, wissen
sicher.
Wir bei Schaumwein.
Das aber ist alles wenn das so anfängt,
ein
dann.
Zeitthema, aber wenn man da so startet, bitte einfach weitermachen, weil
genau.
Großartig.
So cool.
Sehr schön, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback oder Weinvorschläge wie diesen hier. Die könnt ihr uns jederzeit schicken, entweder an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer bitte nicht an uns beide gleichzeitig schicken, sonst ist keine Überraschung mehr. So wie das da funktioniert hat, das ist der Optimalfall. Ich habe nichts gewusst, keine Ahnung gehabt, was das eigentlich ist. Top. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt. Dort könnt ihr uns auch bewerten. Auf Instagram findet ihr uns auch unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at. bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.